Häufig kommt am Muttertag dann eine Predigt über Mütter in der Bibel und wie sie idealerweise sein sollten. Aber für einige kann das manchmal deprimierend sein, denn wir sind ja alle nicht vollkommen. Und dann sagen, ja, wir wollten diesen Tag irgendwie, sind wir dankbar und wir haben das auch in unserem Gottesdienst hier schon geäußert. Aber dann sagen, ja, und das könnte man noch machen und das könnte man noch machen. Und vielleicht ist das dann auch manchmal ein bisschen viel. Und vielleicht fühlst du dich in dieser Zeit sowieso überwältigt, weil es so viel gibt, um das du dich eigentlich kümmern sollst. Aber was das Gute ist, Gott behandelt uns nicht nach Leistung. Stattdessen kümmert er sich um uns, um dich und um mich ganz persönlich. Er weiß, wer jetzt noch mehr allein ist, weil keiner zu Besuch kommt. Und er weiß, wer mit dem Haushalt plus Schule, plus dies und plus jenem kaum hinterherkommt. Aber dem Herrn ist keiner egal. Und das sehen wir auch in unserem Text heute und den finden wir in Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Und es geschah bald darauf, dass Jesus in eine Stadt ging, genannt Nain, und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als sich aber sie dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Und die Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Jesus war, na, mal schauen hier, unterwegs durch Galiläa und er kam in die Stadt Nain, ungefähr so sieht das eher jetzt aus, aber es war eine kleine Stadt schon damals und wir sehen das dann auch auf der Karte, ganz in der Nähe von Nazareth, wo er groß geworden war. Und historisch gesehen war dieses keine bedeutsame Stadt. Aber Gott hat sein Augenmerk auf eine Person in Not. Und so führte der Herr so, dass Jesus gerade ankommt, als ein Toter auf einer Bahre zum Friedhof getragen wird. Eine solche Situation provoziert natürlich die Frage, warum lässt Gott das zu? Und was tut er dagegen? Aber er zeigt auch, dass Gott einen detaillierten Plan hat, der auch solches Geschehen beinhaltet. Und so sehen wir aus unserem Text, Jesus kann und will helfen. Wie weiß ich das? Wir sehen zuerst, Jesus ist voller Mitgefühl. Jesus war immer aufmerksam auf das, was um ihn herum geschah. So konnte er diese Prozession gar nicht übersehen, als ein Großteil der Dorfbevölkerung die Mutter zum Grab begleitete. Aber es war nicht die Anzahl der Beteiligten, sondern das persönliche Leid, das Jesus bewegte. Er war von der Not und dem Leiden der Frau berührt. Nicht wie viele, die einfach andere sehen und einfach daran vorübergehen. Sondern er benutzt diesen Ausdruck, er war innerlich bewegt. Und dieser Ausdruck wird gebraucht, es ist wörtlich, sich dreht das Innere in ihm um. Es wird auch gebraucht für den barmherzigen Samariter. der den Mann in der Not sah und ihn mitnahm in die Herberge und ihm half. Es wird auch gebraucht für den Vater vom verlorenen Sohn, der als sein Sohn weggelaufen war und dann alles gut verbraucht hatte und dann zurückkam. Er sah ihn aus der Ferne, er sah ihn in all seiner Not. Und es wird das gleich gesagt. Er war innerlich bewegt, innerlich berührt von ihm. Und er lief ihm entgegen und er nahm ihn mit ausgebreiteten Armen auf. Und so hat Jesus das hier. Er sieht die Not der Menschen. Er sieht dich, wie du bist. Und er ist nicht unbewegt davon. Und wir können es so ausdrücken: Gott schaut nicht unbewegt über unsere Not. Im Gegenteil, Jesus hat immer Zeit für Menschen in Not. Als er auf Erden war, hat er alle Höhen und Tiefen miterlebt, so dass er uns nicht nur intellektuell, sondern auch emotional versteht. Und so lesen wir dann in Hebräer 4, Vers 15: Wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er kennt das. Er ist alle Versuchungen durchgemacht. Er hat das Leben miterlebt, die Höhen und die Tiefen, auch den Tod hier. Aber dabei ist der größte Trost gar nicht einmal eine intellektuelle Begründung der Ereignisse. Und ich finde das von Jesus hier so wunderbar. Er gibt nicht eine große Erklärung, warum dieses jetzt genau geschehen musste. Er stellt auch nicht erst Fragen und sagt, naja, wie groß ist euer Vertrauen in mich? Denn wenn das Vertrauen groß genug ist, dann würde ich vielleicht was tun. Sondern er sieht einfach die Not und hilft den Beteiligten. So ist seine Reaktion bemerkenswert. Er stellt keine Bedingung oder überprüft zuerst die Geistlichkeit der Anwesenden. Er erkennt die Not und nimmt sich ihrer an. Und auch wenn wir in einer Situation, du in deiner Situation, vielleicht gerade auch jetzt, nicht weiter weißt, nicht weißt, wie es weitergehen soll, können wir uns an ihn wenden. Und ich möchte dazu, dass wir in Lukas bleiben und eine weitere Geschichte lesen in Kapitel 18. Wenn du deine Bibel da bei dir hast, dann schlag das einmal auf. Lukas 18, die Verse 1 bis 7. Jesus sagte ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht fährt. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzögerung ausführen wird. Jesus erkennt hier die Situation und erzählt auch in diesem Gleichnis und sagt, wie diese Frau, sie hatte eine Not und sie hat gebeten und sie hat bekommen. Und er lädt uns ein und sagt: Kommt, bring deine Not zu mir. Ich möchte, dass ihr mit mir redet. Ich kümmere mich um dich. Ich gehe nicht einfach vorbei. Ich bin nicht zu beschäftigt. Selbst in seinem Erdenleben, und wir hatten hier in Lukas 7 gelesen, er ging hinein und eine große Volksmenge war mit ihm. Er hätte sagen können: Tut mir leid, ich bin zu beschäftigt. Schaut her, wie viele Jünger, ich muss sie alle anleiten und ich muss die nächste Predigt vorbereiten und ich muss mich noch darum kümmern, dass wir alle irgendwie eine Unterkunft kriegen und Verpflegung und dieses und jenes. Da ist so viel zu organisieren. Aber Jesus hat immer Zeit. Und er hat Zeit für dich und er kümmert sich. Das ist, wie unser Gott ist. Es ist so wunderbar und das dürfen wir wissen. Also er will helfen. Aber viele wollen auch gerne helfen, aber manchmal können sie nicht. Aber das ist bei Jesus anders. Jesus ist voller Autorität. Er belässt es nicht einfach bei dem Mitgefühl, sondern er schafft auch einen Ausweg. Er stoppt den Trauermarsch und verwandelt ihn in einen Freudenzug. Dafür stellt er keine Vorbedingung. Er braucht kein Mitwirken. Er befiehlt und alle gehorchen. Wir hatten das gelesen. Und wenn du es noch einmal aufschlägst in Lukas 7, da spricht er erst zu der Frau, Ende Vers 13, weine nicht. Und dann hält er die Bahre an, die Träger stehen still. Und er sprach, Jüngling, das ist Vers 14, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Nun, dieser Jüngling war tot. Und die Juden haben das auch ausführlich getestet, auch zur damaligen Zeit. Also es war nicht, da hat sich irgendjemand ein bisschen tot gestellt und dann hat er jetzt irgendwie die Stimme gehört und ist wieder lebendig geworden. Die haben es schon überprüft. Aber Jesus ist tatsächlich alle Autorität gegeben im Himmel und auf Erden, wie er in den bekannten Versen am Ende von Matthäus 28 sagt. Und er setzt sie ein. Er setzt sie ein, um Leben und um Hoffnung zu geben. Der natürliche Weg des Menschen hin zum Grab wird aufgehalten und durch Gottes Autorität unterbrochen. Jesus mit einer Autorität, die nur er hat, er befiehlt selbst dem Toten hier und sagt, setz dich auf, und er gehorcht. Jesus hat zuvor schon seine Fähigkeit, Wunder zu tun, unter Beweis gestellt, indem er Kranke geheilt hat, indem er verschiedenen geholfen hat, indem er auf dem See Genezareth war und gesagt hat, schmeiß doch das Netz auf der anderen Seite aus dem Boot, und dort waren plötzlich lauter Fische im Netz. Aber dies war ein ganz neuer Bereich. Und Lukas erwähnt hier, erwähnt den Ort, erwähnt die Details, damit es nachprüfbar war. Er sagt, dieses ist geschehen. Ihr könnt zu den Leuten hingehen, ihr könnt sie fragen. Jesus hat dieses vollbracht. Nun, wir wissen nicht, wie alt der Junge war, vermutlich mindestens ein Teenager. Aber Jesus wusste, wie viel das für seine Mutter bedeutete, in welcher Notlage sie auch war, da auch ihr Mann schon verstorben war, sie war eine Witwe. Und er sieht das und es hat ihn berührt. Und das sollen wir bei Gott verstehen. Manchmal einfach dadurch, dass wir Gott nicht sehen können, haben wir vielleicht ein distanziertes Verständnis davon. Aber Gott ist eine Person. Und deswegen ist Christus auf die Erde gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und so wie Jesus hier auf der Erde gehandelt hat, so ist unser Gott. Er war berührt von der Not. Aber er hat auch eingegriffen. Er hat gewirkt. Und er beschreibt dann hier auch die Reaktion der Anwesenden, dass sie Gott verherrlichen und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Gott hat sein Volk besucht. So, sie erkennen hier, was hier geschehen ist, das war nur möglich, weil Gott eingegriffen hat. Hast du das auch schon in deinem Leben erlebt? Dass du sagen kannst, Gott hat eingegriffen. Ich war in dieser Not und ich habe gebetet. Und Gott hat erhört. Er hat mir geholfen aus meiner Not heraus. Gott möchte dieses tun. Und wenn du etwas hast, und selbst wenn du sagst, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe meine Zweifel, weil ich habe dieses und jenes schon probiert oder das ist schon so lange. Befiehl es dem Herrn an. Sag ihm deine Not. Er ist nicht unberührt und er kann helfen. Aber auch hier war die Macht über den Tod nur aufgeschoben. Aber bei Jesus, durch seine Auferstehung, wurde die Macht des Todes aufgehoben. Wir sind hier manchmal in Situationen und Jesus ist nicht auf der Erde und selbst als er auf der Erde war, hat er nicht jeden geheilt. hat nicht jeden Toten auferweckt. Und er sagte, das ist nicht meine Hauptmission. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, um uns ewiges Leben zu geben. Und er hat hier seine Fähigkeit angedeutet in diesem Wirken und indem er dieser Familie geholfen hat und an diesem Ort eingegriffen hat. Aber er möchte noch viel mehr und er möchte noch viel mehr für dein Leben. Er möchte nicht nur, dass das Leben irgendwie weitergeht. Er möchte nicht nur lebensverlängernde Maßnahmen anbieten. Er möchte ewiges Leben anbieten. Und er möchte, dass unser Leben verändert ist, dass es diese neue Qualität hat, zu wissen, der Herr ist bei mir. Und er kümmert sich um mich. Und egal, was ich in diesem Leben durchmache, spätestens eines Tages wird er jede Träne wegwischen. Und er wird bei uns sein. Und wir werden bei ihm sein, wenn du ihn als dein Heiland kennst. So ist dieses, was hier geschehen ist, in Nain, in dieser kleinen Stadt im Norden von Israel, nur ein kleines Bild von dem, was Jesus vollbracht hat, als er von den Toten auferstand. Jetzt ist Jesus aufgefahren in den Himmel und er bietet jedem ewiges Leben an, der sich vertrauensvoll an ihn wendet. Hast du dieses getan? Hast du diese Zuversicht zu wissen, Jesus kümmert sich um mich, er ist da und er ist im Himmel, er hat mir vergeben. Dies heißt nicht, dass es uns hier nur gut gehen wird, aber wir haben den Allmächtigen als Hoffnungsträger. Er gibt Trost, egal ob es Schwierigkeiten im Alltag sind, eine schwierige Ehe. Oder Kinder sind, die uns Sorgen machen. Und du sagst, ja, das sehe ich hier in dieser Geschichte, aber das war lange her. Und Jesus ist nicht auf der Erde und ganz selten gibt es vielleicht diesen komplett übernatürlichen Eingriff. Was tut er stattdessen? Was tut er heute für mich? Wie kann ich dieses erleben? Es werden keine Toten auferweckt und ja, Gott erhört einige Gebete, aber vielleicht das, was du gebetet hast, nicht. Und deine Situation hat sich vielleicht nicht geändert. Jesus tut etwas weiteres. Er gibt Anweisungen. Und das sehen wir auch als dritten Aspekt. Jesus gibt Anweisungen für den Umgang auch untereinander. Hier hat er nicht nur den Jungen von den Toten auferweckt, er hat ihn seiner Mutter zurückgegeben. Er sagte, ich will, dass er zurückgeht zu seiner Mutter. Er sagt nicht, okay, jetzt muss ich dieses alles auf eine neue Basis stellen. Jetzt muss ich irgendwie alles ändern. Nein, er gibt ihn seiner Mutter zurück und sagt, hier ist dein Sohn. Nimm ihn mit nach Hause. Erfreue dich daran. Und ich bin so dankbar, dass Gottes primäre Hilfe nicht eine lange Liste ist an Sachen, die wir tun oder die wir lassen sollen. Vielleicht hast du es festgestellt und wir hatten vorhin erwähnt, wir haben einige jüngere Mütter dabei und vielleicht hast du dir immer gewünscht zu sagen, ich bräuchte hier eine Gebrauchsanleitung. Was mache ich, wenn das Baby so schreit? Was mache ich, wenn ich nachts um 3 mit dieser Situation konfrontiert bin und nicht weiter weiß? Was mache ich hier und dort? Aber der Herr möchte, dass wir zu ihm kommen. Er möchte uns nicht einfach nur eine Gebrauchsanleitung geben, die irgendwie unpersönlich ist, die einfach nur eine Anleitung ist zu sagen, tue dies, dann wird es schon klappen. Weil er weiß, dass wir Personen sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und er kümmert sich und er möchte, dass wir zu ihm kommen, wie von der Witwe, von der wir gelesen haben, die Jesus als Beispiel gebraucht hat, zu sagen, so möchte ich, dass ihr bittet. So möchte ich Gemeinschaft mit euch haben. So möchte ich, dass ihr erfahrt, dass Gott nahe ist und dass er sich kümmert. Und so gibt er aber auch Anweisungen und sagt, ich gebe euch einiges. Ich gebe euch nicht alles. Ich gebe euch nicht Antworten auf jede Frage. Weil sein Ziel ist nicht, dass wir alles tun können. Sein Ziel ist, dass wir erkennen, dass wir ihn brauchen und dass wir zu ihm kommen, aber dass er uns auch genug gegeben hat in seinem Wort, dass wir Anleitung haben fürs Leben. Er hat gesagt, er hat uns alles gegeben in 2. Petrus 1, Vers 3, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit benötigen. Ja? Und er hat dir alles gegeben. Manchmal denkst du vielleicht, aber ich weiß es ja nicht. Er hat die Zusage gegeben. Wir schauen in sein Wort, wir hören auf ihn. Und wir bringen unsere Anliegen vor ihn. Und er hilft. Was hat er denn dann noch an Anweisungen gegeben? Und dazu müssen wir ein bisschen weitergehen. Was sehen wir noch in seinem Wort? Nun, der bekannteste Vers, und der wurde auch in der Einleitung schon erwähnt, ist, du sollst Vater und Mutter ehren. Das hat er als Anweisung gegeben für ein gutes Miteinander auch in der Familie. Aber er hat wiederum nicht nur Anweisungen gegeben. Er hat es vorgelebt. Als Jesus hier auf der Erde war, war er zuerst seinen Eltern untertan. Als er als Zwölfjähriger im Tempel war und dann dort auch die Lehrer lehrte und sie wunderten sich, woher hat er das alles? Und dann haben ihn Maria und Josef gefunden und es steht am Ende dieses Abschnittes. Und er ging mit ihnen zurück nach Nazareth und er war ihnen untertan. Er hat es selber ausgelebt. Obwohl er mehr wusste, obwohl er allein fehlerlos war und seine Eltern nicht. Aber er hat selber praktiziert, was er als Anweisung uns gegeben hat. Und selbst im Sterben hat er sich um seine Mutter gekümmert. Er sagte, jetzt kann ich nicht mehr persönlich für dich sorgen, aber hier ist Johannes. Johannes wird sich um dich kümmern. Und Johannes, bitte kümmere dich um meine Mutter. Und von seinem Beispiel und von seinen Anleitungen hat auch die Gemeinde gelernt. In Apostelgeschichte 6 gab es zum ersten Mal Konflikte in der Gemeinde. Einige Witwen waren nicht versorgt gewesen wie die anderen. Und die Gemeinde kommt zusammen und sie beten und die Apostel rufen sie zusammen und sagen, jemand muss sich drum kümmern. Und sie haben Diakone erwählt. Sie sagt, sucht euch Männer aus, die gottesfürchtig sind, die voll Heiligen Geistes sind. Und lass sie dafür sorgen, dass auch diese versorgt sind. Gott hat sich immer gerade auch um die Bedürftigen gekümmert. Wenn du es auch schon im Alten Testament liest, wir können das einmal nachschauen, in 2. Mose 22, schon kurz nach den 10 Geboten, gibt Gott diese Anweisung, 2. Mose Kapitel 22, ab Vers 20. Den Fremden sollst du weder unterdrücken noch bedrängen, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Keine Witwe oder Waise dürft ihr bedrücken. Falls du sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien muss, ihr Geschrei gewiss erhören und mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Falls du einem aus meinem Volk, dem Elenden, bei dir Geld leihst, dann sei gegen ihn nicht wie ein Gläubiger. Ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen. Und einige weitere Anweisungen. Gott zeigt hier von Anfang an, mir ist es nicht egal, wie es jemandem geht. Und ja, wir alle kennen das, wir alle sehen es, es gibt Ungerechtigkeit. Aber Gott hat die Anweisung dagegen gegeben. Er sagte, ich werde dafür sorgen, nicht immer sofort, aber spätestens, wenn wir vor ihm stehen, wird keiner eine Beschuldigung geben, sondern er wird für Gerechtigkeit sorgen. Ein bekanntes Beispiel davon ist die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann, das, was Jesus erzählt hat. Und er sagte, dass der Lazarus viel gelitten hatte. Er war so arm, selbst keiner kümmerte sich um ihn, selbst die Hunde leckten seine Wunden. Aber er kam danach in Abrahams Schoß und es sagt, er wurde getröstet. Und der reiche Mann, der litt, der sich nicht um ihn gekümmert hat, und er sagte, du hattest all das Schöne in deinem Leben gehabt. Jetzt wird Lazarus getröstet. Ja, manchmal scheint das für uns so weit weg. Aber man sagt, dieses Leben, wir sollen es mit dieser Ewigkeitsperspektive leben. Ja, und wenn Menschen wenn sie etwas erstreben, dann machen sie manchmal einiges durch, um dahin zu kommen. Leute, die Karriere machen wollen, die investieren viel Zeit und viel Studienzeit, um dieses zu lernen, um die nächsten Schritte zu machen. Musiker, die üben stundenlang an ihrem an ihrem Instrument, damit sie es besser spielen können. Sportler investieren endlose Stunden, um besser zu werden. Und sie sehen dieses nicht als, ach, all dieses Leiden ist sowieso umsonst, sondern sie geben dieses hin, weil sie ein Ziel haben. Und Gott sagt, ja, auf dieser Erde werdet ihr Leid haben. Aber seht es als Investition. Seht es, wie Paulus es gesehen hat, als das schnell vorübergehende kleine Leiden im Vergleich zu der Herrlichkeit, die kommen wird. Dieses Leben auf Erden, wir brauchen, um es gut durchzustehen, wir brauchen die Ewigkeitsperspektive. Das ist, was Jesus hier gewährt hat. Das ist, was er der Familie aufgezeigt hat, zu sagen, schau her, ihr dachtet, das war das Ende. Ihr dachtet, pff, geht nicht weiter. Jetzt ist auch noch mein letzter Sohn gestorben. Jetzt ist es aus. Wie soll es weitergehen? Nur Jesus kommt und es ist nicht das Ende. Es ist nicht das Aus. Wir brauchen dafür aber, dass wir nicht nur auf die Umstände schauen, sondern auf unseren Heiland. Und er möchte, dass dieses auch gerade den Bedürftigen sichtbar wird durch uns. Oder so ausgedrückt, Gott möchte, dass seine Liebe und seine Gnade durch uns als seine Kinder sichtbar wird. Und aus diesem Grund haben wir auch 1. Timotheus 5 am Anfang gelesen. Und ich habe hier jetzt nochmal Vers 10 an die Wand projiziert. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der Heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Vielleicht denkst du gerade und sagst, aber warte mal, wir haben doch gesagt, wir wollen jetzt nicht die ganze Liste, was ich noch zusätzlich machen soll, uns darauf konzentrieren. Nee, aber es hat angefangen, sie soll ins Verzeichnis eingetragen werden. Was ist dieses Verzeichnis? Es war ein Fürsorgeverzeichnis der Gemeinde, zu sagen, hier ist jemand, für den wir sorgen wollen. Christus ist nicht mehr auf der Erde, aber wir sind seine Gemeinde, wir sind sein Leib und wir wollen es auf uns nehmen. Und er sagte, ja, zuerst soll die Familie dafür sorgen. Und ich habe nicht all die Verse drauf, also wenn du es nochmal mitlesen möchtest, dann schau nochmal in 1. Timotheus, Kapitel 5. Dort hat er zuerst die Anweisung gegeben, dass wir respektvoll gegenüber alle sind. Das sind die ersten beiden Verse. Ältere Männer, jüngere Männer als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Also dass einfach einen guten Umgang untereinander gibt. Und dann sagt er eben auch, ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen die zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten. Das ist zuerst die Verantwortung in der Familie, dass wir einfach auch daran denken, was uns alles gegeben wurde und dieses auch wiedergeben. Aber wenn die es eben nicht tun, oder wie es ja hier ausgedrückt ist, wenn jemand wirklich Witwe ist und niemanden hat, der für sie sorgt, dann soll das die Gemeinde tun. Ja, aber hier sehen wir in diesen Versen eben auch die Beschreibung. Und du sagst vielleicht, das ist ja wieder all dieses, was ich irgendwie tun sollte und irgendwie dieser Maßstab, den ich erreichen soll. Ist das nicht zu viel verlangt? Es ist gar nicht als Herabsetzung oder als Demütigung oder als große Aufgabenstellung gemeint, sondern als Anerkennung von dem, was viele Mütter leisten. Da sagt er, sie hat ein Zeugnis in guten Werken. Sie hat sich einfach um vieles gekümmert. Sie hat anderen Gutes getan. Sie hat Fremde beherbergt, was natürlich damals noch viel entscheidender war, wo es wenige Herbergen gab, man nicht einfach so ins Hotel gehen konnte. Und sie haben dort andere aufgenommen. Die heiligen Füße gewaschen, das war einfach die typische Willkommensnotwendigkeit, da sie da ja mit offenen Sandalen auf den staubigen Wegen gegangen waren. Sie hat Bedrängten Hilfe geleistet. Sie ist jedem guten Werk nachgegangen. Und Manchmal wir denken, aber ich habe doch schon so viel. Gerade in unserer heutigen Zeit. Ich habe Beruf, ich habe Familie, ich habe dieses und jenes. Und dieser Verein möchte, dass ich das tue und die Gemeinde möchte, dass ich jenes noch tue. Und wie soll ich das denn alles schaffen? Ich glaube, hier ist, wo der Herr gerade so hilfreich ist. Statt, dass wir sagen, diese wollen dieses und jene wollen das und ich muss diesem gefallen und jenem gefallen und ich habe diesen ganzen Druck und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Dass wir einfach zum Herrn kommen und ihm sagen, Herr, ich möchte tun, was du möchtest. Du hast mich geschaffen und du hast mich erlöst. Du hast dein Leben für mich gegeben. Was möchtest du, dass ich tue? Und dann haben wir nicht mehr 1000 Stimmen, auf die wir irgendwie alle eingehen sollen, sondern wir sagen, Herr, was möchtest du? Und wenn dann der Arbeitgeber sagt, aber ich brauche mehr Stunden, und wenn die Kinder sagen, wir wollen aber, dass wir noch was spielen können, und die Eltern und Großeltern oder Schwiegereltern sagen, ich möchte noch dieses von dir, und der Verein sagt, wir brauchen noch jemanden hierfür, dass wir nicht gedrängt sind. Oder auch in unserer jetzigen Situation, ja, dass es nicht ist, ja, ich muss dieses tun, weil die fordern das. Oder ich muss jenes tun, weil jene das fordern. Sondern wir haben einfach die Freiheit zu sagen, Herr, was möchtest du? Und du kennst all dieses. Und du bist über diesen allen. Und du möchtest dich kümmern und du sorgst für uns. Ich gebe zu, dass es nicht immer leicht ist. Aber der Herr erinnert uns so an die Prioritäten. Und wir als Gemeinde, wir wollen Dank sagen für so vieles, was getan wird. Für die Dienste, die viele Mütter, die viele Frauen, die viele, viele in der Gemeinde tun. Und wir wollen euch darin unterstützen, so gut wie wir können. Und wenn da eine Not ist, dass man die auch sagen kann, dass du anrufen kannst, wir müssen sie nicht alleine tragen. Das ist, was wir von dieser Situation hier sehen. Jesus kam und er sagte nicht, seh zu, wie du zurechtkommst. Oder hier ist eine Mahlzeit und dann hab's damit. Sondern er verändert Leben, er gibt neues Leben. Das haben wir hier gesehen. Und das möchte er auch in deinem Leben. Nun, ja, einmal das Leben nach dem Tod, aber jetzt schon. Dass es ein anderes Leben mit anderen Prioritäten ist. Ein Leben, das nicht mehr getrieben ist von dem, hey, um reinzupassen, ich muss unbedingt so aussehen oder ich muss dieses erreichen, weil irgendjemand dieses von mir will. Sondern einfach zu hören, ich weiß, was der Herr von mir möchte und ich vertraue ihm und er sorgt für mich. Er gibt mir die Kraft, er gibt mir die Gnade und ja, er gibt mir sogar neues Leben. So, lasst uns unsere Aufgaben wahrnehmen, in dem Wissen, Jesus kann und will dir helfen. Wenn du eine Not hast, sag es ihm. Und er möchte helfen. Er ist in der Lage zu helfen. Aber häufig möchte er auch andere gebrauchen. So von daher, gerne melde dich auch. Wenn du sagst, ich habe dieses getan, ich habe es anbefohlen, aber ich brauche Hilfe. Es muss uns nicht peinlich sein. Gott weiß eh und je, wie bedürftig wir alle sind. Und er liebt dich. Aber möchte ganz häufig auch durch die Geschwister dienen, um zu zeigen, dieses ist mein Leib. Dieses sind die, die auf mich hören, die meinem Weg nachfolgen. Einem Weg, der zum Leben, zum Segen und zu einer Liebe auch füreinander führt. Ich danke vielen, die dieses praktizieren, ob als Mütter zu Hause in der Familie oder als Geschwister untereinander. Lass uns daran festhalten, wissend, der Herr gibt die Kraft, er gibt die Gnade, jeden Tag neu. Er möchte dir helfen. Und häufig auch ganz praktisch und auch durch die Gemeinde, durch die Liebe untereinander. Lass uns dafür beten, dass wir dieses umsetzen können, dass wir das miteinander praktizieren.